Wenn ich eine Aktie kaufen möchte, da gibt es eine ganze Reihe zu beachten. Natürlich das richtige Wertpapier, den passenden Kurs, gegebenenfalls ein Limit und vielleicht noch einen Orderzusatz. Ja, und dann, da gibt es noch die Frage, an welchem Börsenplatz möchte ich denn kaufen? Wie? Da gibt es mehrere? Das ist so. Für all diejenigen von euch, die nicht beim Neo-Broker-Depot führen, sondern bei einer Online- oder einer klassischen Filialbank, da gibt es beim Orderprozess eine ganze Reihe von sogenannten Handelsplätzen zur Auswahl. Das können zum Beispiel Frankfurt oder deren elektronisches Pendant Xetra sein, Stuttgart bzw. EUVAX, aber auch eine ganze Reihe von regionalen Börsen wie München, Hamburg oder Berlin buhlen um die Gunst der Anleger. Aber warum gibt es eigentlich so viele Handelsplätze? Sind die alle gleich? Und worin liegt der Vorteil, wenn ich mich für eine kleine Regionalbörse als Ausführungsort entscheide? All das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Thema habe ich mir eine Vertreterin einer solchen Regionalbörse eingeladen, Petra Greif, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Börse Berlin. Dann sage ich, hallo Petra, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, und mein Name ist Falk Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Petra, heute hast du Heimvorteil, denn wir nehmen den Podcast nämlich nicht im Studio auf, sondern wir sind heute in Berlin, genauer gesagt auf dem Berliner Börsentag. Man hört es auch schon an den Hintergrundgeräuschen, hier ist richtig was los. Ja, jetzt erstmal Frage an dich. Magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörern erstmal vorstellen, was machst du? Was macht dein Arbeitgeber?
Mein Name ist Petra Greif. Ich bin für die Unternehmenskommunikation an der Börse Berlin zuständig, aber auch an der TradeGate Exchange und beim Verein Börsenplatz Berlin e.V. Und dieser Verein, der kümmert sich eben auch ein bisschen um die Finanzbildung. Kleiner Unterschied, die Börse Berlin ist eine Regionalbörse, wie schon angesprochen wurde. Und die TradeGate Exchange, die gibt es noch nicht so ganz lange, wobei auch schon relativ lange, und ist auch ausgerichtet auf Privatanleger, hat aber ein anderes Handelssystem als jetzt die Regionalbörsen.
Also ist das eher so euer elektronisches Pendant, kann man das so sagen? Wäre das andere noch? Habt ihr noch Händler, die mit Zetteln durch die Gegend wedeln? Dann gibt das bei euch noch?
Nein, das gibt es tatsächlich an der Börse Berlin nicht mehr. Das gibt es an den Regionalbörsen meines Wissens überhaupt nicht mehr. Wir haben da gar keine Handelsplätze mehr. Das läuft alles auch über ein computergestütztes System. Die Börse Berlin, aber auch die anderen Regionalbörsen haben noch den Vorteil, dass sie Skontoführer haben, also den Faktor Mensch, der noch eingreifen kann in den computergestützten Handel und wenn es illiquide Wertpapiere beispielsweise sind, auch als Liquiditätsspender auftreten.
Genau, illiquide müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Das heißt also, alle gehen ja mal davon aus, ich bekomme jederzeit meine Aktien geh- und verkauft. Das ist vielleicht bei einer BMW oder bei einer Mercedes oder BASF ist das mal der Fall. Aber es gibt auch Werte an der Börse, die ich kaufen und verkaufen möchte. Da finde ich dann plötzlich keinen Gegenpart, richtig?
Ja, das ist richtig. Gerade die kleineren Unternehmen, sei es aus den USA oder vielleicht auch aus Singapur, im Prinzip aus aller Welt, die wir ja auch handeln an der Börse Berlin. Dafür gibt es vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Gegenpart. Und dann tritt der Skontoführer als Liquiditätsspender auf. Das heißt, er nimmt diese Aktien, wenn ich die jetzt beispielsweise verkaufen möchte, erstmal in sein eigenes Portfolio und hat dann 2 Tage Zeit, diese Aktien weiter zu verkaufen.
Das heißt also, er ist so intermediär zwischen dem Käufer und dem Verkäufer und hilft dann im Endeffekt, dass ich gut handeln kann.
Genau, er geht dann für mich ins Risiko, um mir zu ermöglichen, auch illiquidere Werte zu verkaufen oder zu kaufen.
Dann lass uns mal bei dem Thema Grundlagen bleiben. Was sind eigentlich Regionalbörsen an sich? Was kennzeichnet sie? Welche Funktionen, wenn ich das so sagen darf, erfüllen sie denn so im Finanzsystem?
Die Regionalbörsen sind ja historisch oder kommen ja aus der Historie. Also wenn wir uns erinnern, Deutschland war ja lange Zeit ein Flickenteppich bis ins 19. Jahrhundert. Daher rühren auch diese vielen Börsenplätze. Gab früher ja noch sehr viel mehr. Und einige sind eben noch übrig geblieben. Die Börse Stuttgart, die Börse Berlin, die Börse in München, in Hamburg, in Hannover. Haben wir jetzt alle, ist gerade überlegen.
Gut, Hannover hatte ich gar nicht auf der Agenda, aber du hast recht. Ich glaube ja. Ich müsste auch mal auf die Karte schauen.
Genau, das sind Börsen, die sind schon, also die Börse Berlin zum Beispiel 1685 entstanden. Die sind sehr stark auch auf die Privatanleger fokussiert, wie übrigens auch die TradeGate Exchange, die zwar jetzt nicht diese große Historie hat wie die anderen Regionalbörsen und sich auch nicht als Regionalbörse versteht, aber eben auch auf den Privatanleger fokussiert ist, obwohl die auch einen eher elektronischen Handel haben. Wenn man sich Systeme anschaut wie Xetra beispielsweise, dann ist es ja ein voll elektronischer Handel. Das heißt, automatisch, wenn eine Order reinkommt, zum Beispiel eine Kauforder, und Stückzahl und Preis stimmen überein mit einer Verkaufsorder, dann wird das ja automatisch gematcht. Und bei einem Kontoführerhandel, da wird erstmal geguckt, ja, was habe ich im Orderbuch? Wie ist der Preis an den anderen Börsen, an denen das Wertpapier gehandelt wird, also an den Referenzbörsen? Und dann wird ein Preis gemacht, zu dem dann die meisten Wertpapiere umgehen. Ja, also es ist ein anderes Handelssystem. Einfach. Und das hat Vorteile für Privatanleger. Und bei Xetra haben wir eben auch sehr viele institutionelle Anleger, die tatsächlich sich auf diesem Handelsplatz tummeln und das nicht immer unbedingt zum Vorteil von Privatanlegern.
Da hast du vielleicht meiner nächsten Frage schon ein bisschen vorausgegriffen. Ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal. Also diejenigen Anleger, die ihr Depot eben bei so einem klassischen Neobroker haben, wie Scalable Trade Republic und so weiter, die kennen das hier überhaupt nicht. Da kannst du ja nur kaufen, verkaufen, fertig. Die haben gar nicht die Möglichkeit, ihre Order an unterschiedlichen Börsen zu platzieren. Wo liegt denn überhaupt der Vorteil, dass ich unterschiedliche Börsenplätze habe? Man könnte ja auch sagen, ach, das überfordert mich. Warum soll ich einen anderen nehmen? Also teilweise habe ich ja, wenn ich jetzt in die elektronischen Systeme noch, da habe ich ja bis zu 20 verschiedene Stück zur Auswahl. Wo liegt denn der Vorteil an dieser Multiplattform-Strategie?
Ja, zum einen sind die Preise ja unterschiedlich zu den Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten werden. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen den einzelnen Plätzen. Dann sind es unterschiedliche Gebührenstrukturen auch. Und wie auch schon gesagt, dadurch, dass es unterschiedliche Handelssysteme sind, habe ich mit illiquideren oder mit Aktien, die halt nicht so häufig gehandelt werden, Vorteile, wenn ich an die Regionalbörse gehe. Wenn es eine liquide Aktie ist, wo es mir vor allem darum geht, dass ich schnell ausgeführt werde, dann habe ich eben Vorteile, wenn ich bei Xetra handle oder wenn ich beispielsweise bei TradeGate Exchange meine Order aufgebe.
Also wenn ich jetzt die Regionalbörse mit den Platzhirschen wie Frankfurt oder Stuttgart jetzt mal vergleiche, was haben die für Besonderheiten und so weiter, was soll ich berücksichtigen? Das heißt also, da kann es durchaus sein, dass ich ja mit solchen kleinen Werten bei euch an der Regionalbörse, wie beispielsweise bei euch in Berlin, besser aufgehoben bin.
Genau, also dass man überhaupt eine Ausführung bekommt beispielsweise oder aber auch, dass der Preis vielleicht besser ist als an einer vergleichbaren Börse, die eben eher auf die liquiden Werte ausgerichtet ist. Und die Vorteile sind ja auch, Konkurrenz belebt ja immer das Geschäft. Von den Regionalbörsen sind auch sehr viele Innovationen ausgegangen. Beispielsweise kann man ja Fondsanteile noch gar nicht so lange handeln. Die musste man ja immer bei die Kapitalanlagegesellschaft kaufen. Da wurden dann Ausgabeaufschläge fällig. Das ist auch eine Initiative, die von Regionalbörsen ausgegangen ist, dass man diese Fondsanteile eben handelbar macht an der Börse, um diesen Ausgabeaufschlag eben nicht mehr bezahlen zu müssen.
Stimmt, vor allem wenn ich beim Vorgesellschaft kaufe, muss ich auch noch 3 Tage warten, bis ich einen Kurs bekomme teilweise. Also ich gebe jetzt was auf und dann weiß ich nicht, was. Blackbox ist es nicht wirklich, sind wir ehrlich, aber im Endeffekt, es kann natürlich sein, dass ein anderer Kurs zustande kommt, als ich mir erhofft habe. Und an der Börse kann ich auch ganz normale Fonds, also nicht ETFs, sondern aktive Fonds, wie zum Beispiel bei euch dann sprechen, zu einem Kurs kaufen und verkaufen. Und auch, ja, genau. Nicht Bruchstücke, aber im Endeffekt und ohne Ausgabeaufschlag. Ne?
Das ist richtig, genau.
Das ist ja schon mal ein Asset. Ja, heute vertrittst du hier die Börse Berlin und entsprechend auch TradeGate hast du gesagt. Was macht euch denn so besonders? Wo seid ihr zum Beispiel besonders gut drin? Warum sollte ich zum Beispiel meine Order bei euch dann platzieren?
Ja, also wenn wir von der Börse Berlin sprechen, dann natürlich, weil wir sehr viele exotische Werte haben. Also wir sind für den informierten Privatanleger, der gerne auch mal ins Risiko geht und sich jetzt nicht nur für die, ich sag mal, etablierten Werte interessiert, sondern eben auch mal exotischere Titel aus der zweiten und dritten Reihe kaufen möchte. Aktuell haben wir rund 30.000 Wertpapiere bei uns notiert von rund über 60 Ländern. Das heißt, man hat da eine breite Palette, man sollte aber auch wissen, was man tut. Zum Beispiel, dass eben die Aktie vielleicht dann nicht so liquide ist und ich die eben nicht jederzeit wieder verkaufen kann. Sollte ich im Hinterkopf behalten, dass ich mich mit dem Markt auch auseinandersetzen muss auf andere Art und Weise, wenn ich so exotische Papiere kaufe. Wenn ich aber jetzt eher interessiert bin daran, liquide Werte zu kaufen, also die, ich sag mal, normalen Werte, die man so kennt, dann bin ich besser aufgehoben bei der TradeGate Exchange beispielsweise, weil ich da keine Gebühren bezahlen muss.
Ich kann mich noch mit Grausen daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren, glaube ich, mal so ein japanisches Maschinenbauunternehmen hatte und ich bin die Aktie, ich glaube, 4 Tage lang nicht losgeworden. Habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte, oh Gott, ist dann noch alles gut gegangen. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was es bedeutet, wenn eben eine Aktie nicht handelbar ist. Ne?
Ja, das kommt vor und deswegen, wie gesagt, der Kontoführer versucht, da Liquidität zu spenden. kann er aber natürlich auch nur dann machen, wenn er an einer anderen Börse die Möglichkeit hat, diese Papiere wieder zu verkaufen, jetzt in dem Falle, in deinem Fall. Das hat er natürlich auch nicht immer. Mhm. Und er kann es nicht in sein eigenes Portfolio nehmen, sondern er hat zwei Tage,
ja.
Um das durchzureichen.
Okay, aber er kann auf jeden Fall schon mal als Intermediär spielen, 2 Tage, das ist ja auch schon mal was. Ja, nach einer Studie des Deutschen Aktieninstituts gibt es große regionale Unterschiede beim Anteil der Aktiensparer, Aktienanleger. Zum Beispiel investieren in Baden-Württemberg rund 26% der Bevölkerung in Aktien, in Brandenburg sind es nur rund 7% und in Berlin, habe man nachgeguckt, knapp 13%. Das sind so, glaube ich, so Februarzahlen vom Deutschen Aktieninstitut. Mhm. Jetzt die Frage, seht ihr als regionaler Dienstleister eigentlich auch eine Aufgabe von euch hier oder habt ihr auch die Möglichkeit, Wertpapierkultur vor Ort zu stärken? Ist das so ein Thema für euch?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für uns. Wir haben auch eine eigene Webseite dafür, die heißt Börse Berlin for You und wird betrieben von einem Verein, nämlich dem Verein Börsenplatz Berlin e.V. Und der hat sich unter anderem, also natürlich der Förderung des Finanzplatzes Berlin verschrieben, aber eben auch der Finanzbildung und da speziell im Bereich Börsen, also wirtschaftliche Zusammenhänge und welche Rolle spielt die Börse innerhalb dieser wirtschaftlichen Zusammenhänge. Zum einen natürlich und zum anderen auch, ja, was sind eigentlich Wertpapiere, was sind Aktien, wie kann ich an der Börse einsteigen, wie fange ich das Ganze an? Also das war jetzt heute zum Beispiel auch mein Grundlagenvortrag, um einfach den Menschen mal A zu zeigen, dass Börse jetzt kein Buch mit 7 Siegeln ist. Bei jungen Menschen muss ich dann häufig auch überzeugen, dass die Börse nicht des Teufels ist.
Ich dachte, die Jungen werden schon dafür aufgeklärt, die Bevölkerung, die Älteren, ja. Anführungsstrichen, oder wie ist das?
Nee, wir haben tatsächlich, also man merkt es auf den Börsentagen vielleicht, ja. Also heute haben wir auch ein jüngeres Publikum, das war aber nicht immer so. Es war doch so häufig so, dass sich die Älteren eher dafür interessiert haben. Junge Menschen denken häufig, sie haben sowieso nicht genug Geld, weil Börse ist nur was für Reiche. Auch das ist wieder was, wo wir dagegen arbeiten, wo wir auch sagen, gut, wenn du nicht so viel anlegen kannst, kannst du trotzdem ein breit gestreutes Portfolio bekommen, indem du einfach monatlich über einen Sparplan in ETFs oder in Publikumsfonds beispielsweise anlegst. Da dann auch auf die Kosten gucken natürlich, aber auch so kannst du sukzessive deinen Einstieg an die Börse schaffen.
Mhm. Ja, und die Finanzbranche wird ja auch manchmal auch entgegengehalten. Ja, wir profitieren dann von der Unwissenheit der Leute. Ich meine, wo ist das nicht der Fall? Ich gehe zum Autohändler, der verkauft mir irgendwas und verschweigt dann, dass ein anderes Modell vielleicht viel besser für mich gewesen wäre. Aber ich glaube, es wird umgedreht. Gerade wir sind eigentlich darauf angewiesen oder es ist wichtig für uns, mit Leuten in Kontakt und Geschäft zu kommen, die wissen, was sie machen. Weil sonst kommen natürlich gleich Reklamationen und dergleichen. Deswegen ist es ganz für uns besonders wichtig, dass wir eben aufklären. Weil nur jemand, der aufgeklärt ist, weiß, was er tut und er macht es überhaupt, oder?
Ja, ganz genau. Also man sollte halt auch einen gewissen Plan haben und der sollte darauf abgestimmt sein, A, was man für finanzielle Möglichkeiten hat, was man damit erreichen will mit dieser Geldanlage, also was man für Ziele hat. Ich meine, möchte man sich damit dann irgendwann ein Haus kaufen oder sagt man, okay, ich möchte für die Rente schon mal vorsparen, mehr oder weniger oder solche Dinge, natürlich auch die Selbsteinschätzung. Ja, wie kann ich mit Risiken umgehen oder bin ich eher so ein risikoaffiner Typ? Also neige ich eher dazu, zu viel Risiko einzugehen? Das ist auch ein Problem, was viele haben, die neu an der Börse sind. Oder aber bricht mir gleich der Schweiß aus, wenn der DAX so wie jetzt diese Woche mal nachgibt und dann werde ich panisch und verkaufe alles und mache dann Verluste. Also das muss man im Vorfeld klären und dann kann man auch gucken, welches Finanzprodukt bzw. welche Wertpapiergattung passt denn besser zu mir und wie bekomme ich auch eine Streuung hin.
Petra, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Man hat auch gemerkt, du bist sehr stark im Bereich finanzielle Bildung. Das ist dir ein sehr persönliches Anliegen tätig. Jetzt nochmal so als Abschluss. Was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern, die ja mehrheitlich in der Regel am Anfang ihres Berufslebens und auch des Depotaufbaus stehen, du hast ein paar Sachen schon genannt, aber noch als Ratschlag so mit auf den Weg geben?
Ja, don't pay anybody to lose your money, würde ich sagen. Also sich selbst mit der Geldanlage auseinandersetzen. Man kann sich natürlich auch beraten lassen, aber man sollte da nicht blauäugig reingehen. Also das Beispiel Autokauf, da guckt man sich ja auch vorher an, was gibt es für Arten, also Verbrennerauto, Elektroauto, was brauche ich für meinen, ja, was brauche ich persönlich? Will ich mit dem Auto in den Urlaub fahren und brauche eine große Reichweite im Prinzip oder fahre ich nur in der Stadt rum, wo sowieso eine Infrastruktur da ist, dann nehme ich vielleicht ein Elektroauto. Also man macht sich ja Gedanken vorher, man fragt sich auch, was kann ich ausgeben dafür? Oder wenn man eine Waschmaschine kauft, ist es ähnlich. Und so sollte das eben auch bei der Geldanlage sein. Ja, ich sollte nicht blauäugig zu irgendeinem Berater gehen, sondern ich sollte selber für mich schon mal diese Ziele definieren. was ich erreichen will, meine Risikoeinschätzung auch selber schon mal gemacht haben, ehrlich zu mir selbst sein und mich dann im Idealfall zumindest damit auseinandersetzen, was sind Aktien, nämlich Anteilsscheine an Unternehmen, was sind Anleihen, nämlich verbriefte Kredite, wo es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, also mindestens einen Zinssatz, den ich dafür bekomme, dass ich einem Unternehmen oder einem Staat Geld leihe, und dann eben eine Laufzeit, an deren Ende ich dann das Geld zurückbekomme wieder. Also wenn ich diese beiden Dinge weiß, dann weiß ich schon viel. Ich sollte niemals was kaufen, was ich nicht verstehe. Das ist ganz wichtig, weil es gibt auch kompliziertere Finanzprodukte von der Ausgestaltung her. Gilt aber auch, wenn ich beispielsweise in Aktien von Einzelunternehmen investieren möchte und ich verstehe deren Geschäftsmodell nicht von diesem Unternehmen, dann kann ich die Risiken natürlich auch nicht wirklich einschätzen und dann sollte ich vielleicht besser darin nicht investieren. Ich sollte einen Blick haben auf die Kosten auch. Wenn man jetzt zum Beispiel von Fonds spricht, da gibt es ein aktives Management, das bezahlt werden muss. Diese Kosten werden dann natürlich von der Rendite wieder abgezogen, die hoffentlich erwirtschaftet wird. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wie der Fonds sich zusammensetzt beispielsweise auch. Und wenn ich jetzt in ein anderes Finanzprodukt einsteige, muss ich auch immer schauen, wie komme ich denn wieder an mein Geld ran? Also wie kann ich wieder aussteigen?
Okay, da sind jetzt eine ganze Menge an Sachen, die ich beachten muss, aber dafür sind wir ja auch immer hier, liebe Zuhörer und Zuhörer im Podcast, dass ich euch entsprechend diese Sachen dann mitgebe.
Wir haben auch eine Internetseite.
Ihr habt auch eine Internetseite? Ja, dann nennen Sie gerne nochmal an dieser Stelle.
Das ist www.börse-berlin-4, also die Ziffer 4 und dann ein U, foryou.de. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Da gibt es Videos dazu zum Thema. Es gibt Podcasts, vielleicht auch diesen Podcast.
Sehr gerne.
Weiß es nicht. Und das Wirtschaftswort der Woche beispielsweise, wo wir aktuelle Trends aufgreifen und Geschichten, sodass man da immer vollumfänglich informiert ist.
Alles klar. Dann packe ich das auf jeden Fall nachher auch nochmal in die Shownotes für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hoffe, ja, dass ihr einiges mitnehmen kann. Fasse unsere Kenntnisse nochmal kurz zusammen. Also Regionalbörsen sind historisch bedingt. Du hast ja teilweise gesagt, aus dem 15., 16. Jahrhundert. Klar, Bremen hatte dann was und Hannover und Hamburg hatte entsprechend seine eigenen Börsen. Die gibt es heute noch. Die haben sich aber natürlich weiterentwickelt, sind aber sehr stark beispielsweise in den Spezialwerten aktiv. Das heißt also, wenn ihr euch auch mal die zweite oder dritte Reihe, da hatte ich vor einiger Zeit ja auch mal einen Podcast zu gemacht, euch anschauen möchtet und diese Werte handeln möchtet, dann denkt daran, dass die vielleicht nicht immer so liquide sind wie eine große Apple, BASF und Co. Dann sind vielleicht Regionalbörsen im Orderbuch für euch mal einen Blick wert. Ja, und ansonsten an dieser Stelle natürlich immer wieder dran denken, macht euch Gedanken, wie soll euer Portfolio langfristig aufgebaut sein, welche Risiken könnt ihr tragen und nutzt entsprechend gerne die Kanäle, die wir euch hier zur Verfügung stellen. Dann sage ich vielen Dank, Petra, für deine Einblicke in das Thema Handelsplätze und Regionalbörsen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und gerne wieder.
Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen weiteren Baustein für euren langfristigen Depotaufbau geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zum Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg weiterhin bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.